Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herrlich ungesund, so haben wir diese Echtzeit überschrieben. Und es ist natürlich schon fast ein bisschen frech, denn nichts ist doch wertvoller als die Gesundheit, was wir in dieser Pandemie ja nochmal verstärkt zu spüren bekommen. Wer wirklich krank ist, weiß auch, wie wenig herrlich das ist. Was uns hier interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Glück, ein Versprechen, das ja häufig von der Gesundheits- und Wellnessindustrie kommt. Sigmar Willi ist Glücksforscher, Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in St. Gallen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo, Herr Willi.
Ja, guten Tag, Frau Schwarz.
Sie würden also sagen, unser Glücksempfinden hat nicht unbedingt etwas mit unserem Gesundheitszustand zu tun, ja? Obwohl doch jeder dieses Gefühl nach dem Sport kennt zum Beispiel, dass man sich gut fühlt, dass da Hormone ausgeschüttet werden.
Ja, das ist sicher so. Also wenn Sie den Sport ansprechen, ist das durchaus etwas Sinnvolles, das zu tun. Aber natürlich auch nur, wenn man Sport mag, wenn man ein Bewegungsmensch ist. Und es ist auch sehr sinnvoll, dass man dabei Spaß empfindet. Wenn Sie sich zum Sport zwingen müssen, dann bringt das auch nicht besonders viel. Und Sportmuffel, die kümmern sich lieber um andere Tätigkeiten, die sie machen können, andere Hobbys, die ihnen irgendeine Zufriedenheit bringen. So gesehen geht es nicht unbedingt darum, sich mit solchen Dingen abzulenken und dort die Zufriedenheit zu suchen. Viel wichtiger ist eine gute Lebensführung.
Das ist natürlich ein weiter Begriff, ne?
Die Hauptzutat dafür ist, dass man versucht, möglichst viel positive Emotionen zu erleben im Alltag. Auch bei den Tätigkeiten, die man ausführt, dass man in den Flow kommt, also die Zeit vergisst und etwas macht, wo man hochkonzentriert bei der Sache ist, die einem auch anstrengt, sich selber versucht gerne zu haben, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und auch das Vertrauen in andere Menschen sollte man pflegen. Dann Selbstbestimmungsgefühle, Autonomie ist wichtig, sich auf die Stärken zu fokussieren, den Sinn erfahren und vor allem gute Beziehungen zu pflegen, aufzubauen, zu kultivieren. Das sind so ein paar Hauptingredienzen.
Mhm. Gut und schlecht, das sind ja natürlich immer so. Ja. Also ich glaube, bei all dem ist ja auch Moral oder Bewertung schwingt da immer mit. Also ja. Ich muss noch mal nachfragen. Zum Beispiel beim Essen. Wissen wir ja, dass gerade auch so eine Völlerei, sag ich mal, oder ein Glas Wein zu viel, das über die Stränge schlagen, durchaus Laune machen kann. Ja? Umgekehrt kann es ja auch glücklich machen, wenn man sieht, wie der Körper sich so von schlechter Ernährung regeneriert, wie man schlanker wird, wie die Haut besser wird, wenn man aufhört zu rauchen, wenn man Muskeln aufbaut, sich im Spiegel anschaut und schöner findet. Was ist jetzt die gute Lebensführung und was ist der echte Glücksmoment dabei?
Ja. Bei Genusshandlungen, da ist eigentlich ziemlich egal, was Sie genießen wollen. Da gibt es einfach zwei ganz wichtige Punkte, die man einhalten sollte. Und dann geht es besser, dann bringt es auch langfristig mehr. Und das eine ist nicht sehr sexy, das ist die Mäßigung, dass man sich zurückhält im Konsum. Also altgevater Paracelsus, die Menge macht das Gift. Das ist auch bei Dingen, die man eben, denen man etwas Ungesundes zuschreiben tut. Also wenn Sie das genießen können und das moderat tun und mit Abstand zwischen den Genusshandlungen, dann dürfen Sie das durchaus machen, wenn es Ihnen gut tut. Und das Zweite ist, dass Sie dann aber auch voll bei der Sache sind, wenn Sie genießen. Also wenn Sie jetzt diese Hier- und Jetzt-Erfahrung, die berühmte Achtsamkeit, die damit spielt. Es gibt bei diesen, ich sage jetzt mal, bei diesen sogenannten Suchtmitteln, die Sie jetzt ansprechen, auch mit diesem herrlich ungesund, gibt es schon interessante Dinge, vor allem was den Alkoholkonsum betrifft. Und was mich da sehr überrascht hat, ist so eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen bei einem Promillestand von 0,7 am kreativsten sind oder sein sollen. Und die Begründung der Forscher dazu war, dass sie gesehen haben in MRIs, dass sich Hirnregionen verknüpfen, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind und dass das dann leichter geht mit dieser Menge Alkohol im Blut.
Kommt mir sehr bekannt vor aus dem Film Der Rausch, der im letzten Jahr im Kino lief, wo auch drei Lehrer aufgrund einer Studie beschlossen haben, immer einen gewissen Alkoholpegel zu halten.
Ja,
genau auch, weil diese Studie besagt, dass man dann kreativer ist. Ist das tatsächlich eine seriöse Studie,
das
die Sie dazu raten?
Seriöse amerikanische Studie, die wurde auch veröffentlicht auf einem Wissenschaftsportal. Man kann sich auf die eigentlich verlassen, aber hier gilt natürlich wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie da keine Pausen einlegen und jetzt dauernd 0,7 halten, also die Mäßigung nicht einhalten, hat das langfristig Konsequenzen.
Und dann ist man wieder nicht glücklich.
Dann ist man wieder nicht glücklich, wieder nicht zufrieden. Dann geht es natürlich eben dann zuerst auf die Psyche. Gesundheit, auf das Wohlbefinden und seelisches Ungleichgewicht, das schlägt immer irgendwann später auch auf den Körper durch, die berühmte Psychosomatik.
Wenn ich Sie richtig verstehe, üben Sie ja auch Kritik an so einem Gesundheitswahn, an dem Geschäft mit der Gesundheit, was uns ewig verspricht, dass wir dann ein besseres, ein glückliches, glücklicheres Leben führen, wenn wir ganz viel für uns und unseren Körper tun.
Ja, ich finde einfach, die Perspektive ist viel zu einseitig, wenn man sich jetzt rein auf dieses Körperliche da beruht und wenn man da so einen Kausalzusammenhang dahinter herstellt. Es gibt eben, wie ich bereits erwähnt habe, Dinge, die sind sehr, sehr wichtiger für unsere Gesundheit, vor allem eben für die seelische, die psychische Gesundheit. Und körperliche Gesundheit hat eigentlich wenig Bedeutung für unsere Zufriedenheit. Nur wenn wir krank sind oder uns krank fühlen, dann nimmt unser Wohlbefinden, unser subjektives Wohlbefinden, gefühlsmäßig bezogen ab. Aber zum Beispiel die Lebensbereichszufriedenheit, die bleibt praktisch stabil. Und kaum geht es uns ein bisschen besser gesundheitlich, haben wir das alles wieder vergessen, was uns da körperlich wehgetan hat. Und wir wachsen nicht, wir stärken uns nicht, wir werden nicht resilienter. Das müssen wir über andere Dinge reinholen, wie eben diese hedonistischen Lifestyle-Angebote, die da überall sind, die sicher auch gut sind, uns auch gut tun, aber eben nur eine Perspektive wahrnehmen und manchmal etwas Zwanghaftes haben.
Ich würde die Sache gerne auch noch mal umdrehen und fragen, kann man eigentlich auch erkennen, dass glückliche Menschen tendenziell gesünder sind, beispielsweise ein besseres Immunsystem haben?
Auf jeden Fall, was auch gerade zwei große Studien von amerikanischen Universitäten, medizinischen Fakultäten gezeigt haben, was man eben schon lange vermutet hat, ist, dass Optimisten besser leben, also Menschen, die die Welt positiv sehen, positiv durchs Leben gehen. Die reagieren viel moderater auf Stress, das wiederum schont Herz, Atmung, Gefäße verkalken langsamer, Entzündungen klingen schneller ab. Das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. Sie haben sogar gesehen, das sind Langzeitstudien über 30 Jahre, die haben sogar gesehen, dass bei den gleichen Personen, die Chance, dass die älter als 85 werden, erhöhen sich um sage und schreibe 50% bei den zu Optimismus Neigenden, und leider zu Pessimismus Neigenden, die sterben auch dreimal höher an einem Herzinfarkt. Kommt mir immer der Spruch von Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, in den Sinn dazu. Auf dieser Welt gibt es Optimisten und Pessimisten, hat er mal gesagt. Beide liegen falsch, aber Optimisten leben besser.
Sigmar Willi, Glücksforscher und Professor für Persönlichkeitsentwicklung hier im Echtzeit-Podcast.